Warte.
Bin ich sozusagen, passt es bei mir vom Bildrand oben und so? Gut.
Okay, es nimmt auf.
Herzlich willkommen zu Jacobin Talks.
Oh,
Hallo.
sorry, kannst du nochmal anfangen? Ich hatte
Kein
die falsche
Problem.
Kameraeinstellung gehabt.
Gar kein Problem, ja.
Okay.
Einfach von der Front, ne? Und dann die. Genau. Herzlich willkommen zu Jacobin Talks. Hallo Philipp.
Hi.
Heute ist Philipp Lepenis zu Gast. Er ist Politikwissenschaftler und du warst schon mal hier im Podcast. Ich freue mich, dass du wieder da bist, denn der Anlass ist dein neues Buch, das heißt Souveräne Entscheidungen vom Werden und Vergehen der Demokratie. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen fragen, ob die Demokratie zu Ende geht. Wir wollen aber auch zurückgehen an die Ursprünge der Demokratie und fragen, wie sie eigentlich entstanden ist, unter welchen Bedingungen und welche Erkenntnisse man daraus für die Gegenwart ziehen kann. Wir tun das zu einem Zeitpunkt, an dem die AfD bei Wahlumfragen tatsächlich stärkste Kraft ist und wo in Amerika mit der Wahl von Donald Trump vielleicht eine neue Art von Faschismus im Haus steht. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt auch schwer einzuschätzen. Auch darüber wollen wir heute sprechen. Vielleicht fangen wir mal mit der AfD und mit der Entwicklung in Deutschland an, bevor wir tiefer einsteigen in die historischen Kapitel, die du auch in deinem Buch beleuchtest. Wie blickst du jetzt auf nach der Bundestagswahl gerade auf Deutschland? Oder vielleicht kannst du mal sagen, wie denkst du, warum ist die AfD gerade so stark und warum befindet sie sich weiter im Höhenflug?
Also man schaut ja grundsätzlich vielleicht eher mit Entsetzen auf die politische Entwicklung in Deutschland, nicht nur seit der Bundestagswahl, sondern auch wenn man sich empirische Befunde anguckt, die zeigen, dass eine ganz große Zahl der Deutschen mit der Demokratie fremden, indem sie entweder sagen, die Demokratie als System ist nicht ein System, dem sie vertrauen, oder noch schlimmer, indem sie sagen, sie vertrauen demokratischen Institutionen nicht. Zum Beispiel vertrauen sie dem Parlament nicht und anderen Akteuren der politischen Landschaft. Und das ist etwas, was sich seit Jahren zeigt, was sich auch in anderen westlichen Demokratien zeigt und was natürlich auch ein Zeichen ist von einer grundsätzlichen Demokratieverachtung, die wirklich besorgniserregend ist.
Und profitiert davon die Rechte, würdest du das sagen? Würdest du so weit gehen?
Auf jeden Fall, weil die Rechte, egal ob das jetzt die AfD sein muss oder andere populistische Parteien, die man so aus dem europäischen und vielleicht auch außereuropäischen Spektrum kennt, befeuern ja diese Demokratieverachtung, indem sie behaupten, das System liefert nicht oder es liefert das Falsche, es durchsetzt mit Eliten, die so ihr Ding machen, schließen die große Mehrheit aus, also die blasen oder stoßen ja ins Horn, das immer raus posaunt, dass die Demokratie gar nicht mehr zukunftsfähig ist und den Menschen nicht das bringt, was ihnen eigentlich zusteht.
Jetzt muss man ja sagen, wenn man sich die Entwicklung da in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch auf der wirtschaftlichen Seite zum Beispiel anguckt, ne? Also natürlich ist es ja auch so, dass die Ungleichheit immer größer wird, dass tatsächlich für sehr viele Menschen in dem Land gibt es eigentlich kein richtiges Aufstiegsversprechen mehr oder es gibt, ja, ne, es gibt, also das, was du beschreibst, was die Populisten auch befeuern, hat ja auch einen Grund in der Realität oder nicht, in der wirtschaftlichen zum Beispiel.
Also klar, es gibt natürlich immer Gründe für persönliche Unzufriedenheit, was, glaube ich, unsere Zeit jetzt besonders macht und was es in dieser Form wahrscheinlich vorher nicht gab, ist eine unglaubliche Vereinzelung innerhalb der Gesellschaft. Also es gibt den französischen Soziologen Fouquet, heißt der Jérôme Fouquet, der spricht von der Archipelagisierung Frankreichs, aber das kann man für Deutschland genauso sagen. Was meint er damit? Also ein Archipel ist eine Inselgruppe, ja, wie jetzt der Schärengarten vor Stockholm oder so. Wenn man da von oben rauf guckt, dann sieht das aus wie eine Einheit. Aber es sind halt einzelne Inseln, die nicht miteinander verbunden sind. Und das ist ein sehr gutes Bild, um zu beschreiben, was in unseren Gesellschaften eigentlich passiert. Dass wir eigentlich so ein bisschen zurückgeworfen werden auf unsere Position des Einzelnen, uns aus welchen Gründen auch immer gar nicht mehr verbunden sehen mit den anderen und mit dieser Vereinzelung. Also eigentlich schon seit Beginn der Globalisierung ja fremdeln und nicht so gut klarkommen. Und viele Menschen auch in diesem Prozess der letzten 30 Jahre eben nicht zu den wirtschaftlichen Gewinnern zählen. Und die Herausforderung der heutigen Zeit ist eben auch das Umgehen mit dieser Vereinzelung, die Gesellschaft auch schon bildlich ja auseinanderbrechen lässt.
Und das zeigst du tatsächlich auch in deinem Buch, ne? Wie Demokratie immer auch bedeutet, dass man eben nicht vereinzelt ist, sondern auch im Streit, im Diskurs zusammenkommt, miteinander aushandelt und das Allgemeine sozusagen aushandelt. Ne? Das ist vielleicht...
Ja, oder ich würde vielleicht sagen, das Spannende an der Demokratie auch aus so einer grundsätzlich historischen Sicht ist, dass es ja ein System ist, was zum Zeitpunkt des Systemwechsels, wo die Demokratie entsteht, dafür sorgen muss, dass die Menschen eben zusammenhält. Also sonst funktioniert Demokratie ja nicht. Also Demokratie kann nur funktionieren, wenn die Einheit, die große Einheit der Bürgerinnen und Bürger eben nicht mit dem System fremdeln. Insofern ist natürlich der Moment, wo man feststellt, dass die einzelnen Einheiten mit dem System fremdeln, ein besonders dramatischer.
Lass uns da auf jeden Fall auch nochmal drauf zurückkommen. Jetzt lass uns gerade nochmal in die USA blicken. Jetzt gibt es ja, du bist Politikwissenschaftler, du beobachtest natürlich das auch bestimmt genau. Was würdest du sagen? Findet da gerade eine neue Machtergreifung statt? Wie ist das einzuschätzen?
Also am erstaunlichsten fand ich eigentlich diesen X-Tweet von der Öffentlichkeitsabteilung des Weißen Hauses, das zwar ironisch gemeint, aber so ironisch ist das vielleicht gar nicht, ein Bild von Trump gepostet hat mit einer Krone auf und dem Spruch Long live the King. Also natürlich sind wir jetzt nicht am Rad zurückdrehen und die USA wird das, was es nie war, nämlich eine Monarchie. Aber das Interessante ist das Spiel, das symbolische Spiel mit Macht und auch diese Anspruchshaltung. Wäre es nicht schön, man hätte so eine romantisierte Vorstellung eines Königs, der so durchregiert und der eben sich auch in seiner eigenen Machtfülle gefällt. Und wenn man die Bilder aus dem Oval Office sieht, wo alles golden ist, dann hat das natürlich irgendwie was Absurdes. Und insofern ist es ja vielleicht ganz interessant, sich einfach mal mit so Herrschaftsideen, Herrschaftspraktiken und vor allen Dingen auch den Missverständnissen zu befassen, die in die Demokratie reininterpretiert werden. Also nicht nur von Leuten, die einen immer noch demokratisch gewählten Präsidenten mit einem König vergleichen, bewusst oder unbewusst, sondern auch eben diese Haltung der Populisten zu sagen, die Demokratie liefert nicht, die Demokratie in der heutigen Form ist schlecht, es gibt eine bessere Form. Also vielleicht ist ja auch einer der Grundübel unserer Zeit, nicht nur diese Vereinzelung und dieses Gefühl der Unzufriedenheit, sondern ein unfassbar weit verbreitetes Missverständnis darüber, was Demokratie ist, sein könnte und sein sollte.
Vielleicht magst du das mal ausführen. Ich meine, du schreibst an einer Stelle, dass Demokratie auch ganz viel mit Fiktionen darüber zu tun hat, was eigentlich Demokratie ist. Also was meinst du damit, wenn du das jetzt so sagst?
Also um mal ein Beispiel zu nennen, die Demokratie schon vom Wort her bedeutet Volksherrschaft, also steckt dahinter diese Idee der Volkssouveränität und dass das Volk letztendlich entscheidet. Gleichzeitig sind sowohl ich als auch du als Teil dieses deutschen Volkes mit Wahlberechtigung ja von ganz vielen politischen Prozessen ja ausgeschlossen. Also weder du sitzt im Parlament noch ich. Du gehst alle 4 Jahre den Bundestag wählen, ich auch. Sonst werden wir selten gefragt. Also da ist ja sozusagen die tagtägliche Erfahrung ist ja nicht, dass wir so volkssouverän sind im Sinne von basisdemokratisch und dauernder Möglichkeit der Rechtsetzung und Regelsetzung, sondern das entscheiden ja andere. Also zum Beispiel einfach die Erfahrung, dass eine Demokratie in einem Gemeinwesen ja eine repräsentative sein muss, weil anders geht's ja nicht. Und das bedeutet, dass es ganz klar bedeutet, ja gut, Volksherrschaft ist sozusagen die Urbegründung, aber das Tagtägliche ist einfach das Abgeben von souveränen Entscheidungen. Und schon damit haben ja viele Leute Probleme, weil eins der größten Missverständnisse der Demokratie ist ja die Haltung, Demokratie bedeutet, es passiert immer das, was ich will. Es darf auf keinen Fall das passieren, was ich nicht möchte. Und ich kann sowieso dauernd festsetzen, was richtig zu sein hat in der Politik und was nicht.
Aber jetzt klingt es so, als sei sozusagen, wenn wir jetzt diese Krisendiagnose, die wir am Anfang gestellt haben, und der Aufstieg der Rechten zum Beispiel, die auch davon profitieren, dass sie sozusagen Probleme dieser Demokratie, wie auch immer, sozusagen populistisch bewirtschaften, wenn man so will, ja, dass da jetzt die Leute daran schuld sind, die es noch nicht richtig verstanden haben, dass man halt nicht alles bekommt in der Demokratie. Das meinst du das sozusagen? Also wie meinst du das?
Das ist garantiert ein Teil des Problems.
Ja.
Und das ist auch wissenschaftlich bestätigt. Mhm. Also man kann ja sagen, erfahren, wie die Menschen die Regeln der Demokratie eigentlich selber verstanden haben. Und da zeigt sich eben doch ein unglaubliches Missverständnis. Aber ganz wichtig, das ist ja nicht der Hauptgrund. Ja, also der Hauptgrund ist ja nicht zu sagen, die Leute sind doof.
Ja, ja.
Aber politische Bildung ist ein Bereich, der unterbelichtet ist im Sinne von einem Tätigkeitsfeld, wo wir wirklich was machen müssen, um uns gegen diesen Rechtsruck zu stemmen. Also wenn wir glauben, dass wir darauf verzichten können, Wissen zu vermitteln, dann machen wir sehr, sehr viel falsch. Aber es ist sicherlich nicht der einzige Grund.
Ja, interessant. Lass uns mal vielleicht ein paar Schlaglichter aus deinem Buch auch beleuchten, weil ich fand sozusagen, das sind sehr, du hast dir verschiedenste Ursprünge sozusagen der Demokratie angeguckt, die klassischen, also die Französische Revolution natürlich, die Revolution in Großbritannien und auch ja, bis irgendwie die Mainzer, also wo in Mainz die Erste Republik in Deutschland gegründet wurde. Und vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, also was war die Intention da, die du hattest, warum nochmal zurückgehen jetzt an den Ursprung? Was kann man da lernen? Erstmal so ganz abstrakt gefragt.
Also mein Anspruch als Politikwissenschaftler oder auch als Professor für Politik, der eben jungen Menschen auch politische Themen vermittelt, ist, dass ich noch auf dem Standpunkt stehe, dass die Politikwissenschaft eine Demokratiewissenschaft sein muss. Also das hat schon einen normativen Anspruch, neben natürlich so vielleicht der ganzen normfreien, hehren Wissenschaft, die man da vielleicht auch machen kann. Aber es geht ja trotzdem darum, dazu beizutragen, die Demokratie zu stützen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, und das ist auch so ein Gefühl vielleicht der allgemeinen Hilflosigkeit, dass man noch nicht genug gewappnet ist gegen diesen Rechtsruck, gegen die Erosion der Demokratie, gegen diese Demokratieverachtung, die gleichzeitig eine Staatsverachtung ist. Und mein Ansatz war einfach zu sagen, es gibt ja ganz wunderbare Forschung, die so den Jetzt-Zustand analysiert. Da gibt's fantastische Sachen. Aber mich hat dann mal interessiert, vielleicht kann man ja, wenn man noch mal zu diesem Moment geht, wo dieser, ich sag das Wort nochmal, Systemwechsel passiert ist. Also wo es eben vorher ein System gab, was nicht volkssouverän war. Wo es irgendeine andere Legitimierung gab für Herrschaft, die zeitlich überdauert hat, die aber meistens mit irgendwelchen Minderheitsmachtpositionen zu tun hatte. Warum nicht da nochmal gucken? Einfach auch, weil ich das selber gar nicht mehr so genau weiß, nicht, dass ich nicht dabei war, sondern weil das doch mich einfach nochmal interessiert hat. Und Anlass war eigentlich, dass ich mich nochmal damit befasst habe, was gab es eigentlich zu Zeiten der Weimarer Republik für Kritiken an der Demokratie. Weil da war sozusagen, interessanterweise kamen da oftmals die gleichen Argumente wie heute. Also auch Parlamentarismus funktioniert nicht, die Mehrheit ist ausgeschlossen, da sind Eliten. Also alles, was man heute so hört, diese Debatte gab es im deutschen Kontext in den 20er Jahren auch. Und diejenigen, die die Kritik an der Demokratie besonders prominent sozusagen vorgetragen haben, haben sich dann auch immer auf diese Gründungsländer und Gründungsmomente berufen. Deswegen habe ich gedacht, da gucke ich da nochmal hin. Und dann habe ich gemerkt oder zumindest gehofft, dass ich durch diese historische Betrachtung vielleicht in so diesem Abwehrkampf, den wir führen müssen gegen den Rechtsruck, doch noch ein paar zusätzliche Waffen und Argumente finden. Und ich glaube, für mich persönlich habe ich die gefunden. Jetzt ist das so, dass ich ja nicht versuche, jetzt die Geschichte da so zu erzählen, wie man jeder sie im Geschichtsbuch oder Wikipedia nachlesen kann, sondern ich wollte einfach nochmal wirklich verstehen, wie waren so diese Momente, deswegen konzentriere ich mich da auf bestimmte Akteure und nicht sozusagen um die reine Nacherzählung, weil mich interessiert hat, was für Fragen haben sich die Leute gestellt. Und weil wir eben bei dieser Frage mit politischer Bildung und verstehen die Leute Demokratie ja schon waren, nur nochmal der Hinweis, dass ja dass eine der Hauptfragen dieses demokratischen Systemwechsels immer war, wie kriegt man eigentlich die Menschen dazu, Demokraten zu werden? Und ich fand es super spannend zu sehen, wie eben in den unterschiedlichen Länderkontexten, ob das jetzt Großbritannien war, aber natürlich hauptsächlich die USA und Frankreich, aber dann natürlich auch in den Versuchen im Deutschen Reich oder in Deutschland dann mal Demokratien zu etablieren, dass auch immer um die Frage geht, wie kriegen wir eigentlich die Menschen dazu, dieses System zu stützen? Weil es ja dummerweise wahrscheinlich eine anthropologische Konstante ist, dass der Mensch an sich gar kein Demokrat ist. Denn menschheitsgeschichtlich spielen Systeme, die unseren Vorstellungen von Demokratie entsprechen, ja nur einen sehr kleinen Zeitintervall eine Rolle. Und wenn wir auch jetzt um den Erdball gucken, ist ja so, dass sich autoritäre Regime oder Regime, wo einfach irgendjemand oder eine kleine Gruppe die Macht an sich gerissen hat und an der Macht bleibt, das ist das, was sich durch die Menschheitsgeschichte durchzieht. Was ja auch furchtbar ist. Und wo man sich ja auch immer fragt, warum lassen sich die Menschen eigentlich so leicht unterdrücken mit immer wieder den gleichen Mechanismen? Also das macht es ja noch wichtiger zu gucken, welche Probleme, welche Herausforderungen haben die Leute gesehen, die Demokratie mal ursprünglich versucht haben zu etablieren. Und wenn ich kurz noch was sagen kann, das Interessante an der Demokratie, so wie wir das jetzt ja auch benutzen im Gespräch, ist, dass das so ein Konzept ist, was erstmal so kontextfrei im Raum schwebt. So, wir reden von Demokratie, du verstehst was darunter, ich verstehe was darunter, da haben wir eine große Schnittmenge wahrscheinlich, ja. Aber es ist ja erstmal interessant, dass es da so ein Konzept gibt, was erstmal vollkommen losgelöst ist von nationalen, kulturellen, geografischen Kontexten. Ja. Und das ist ja auch heutzutage, oder das anders gesagt, dass wir wahrscheinlich auch beide der Meinung sind, dass das was Universelles ist. Also, dass die Norm, die wir in der Demokratie verwirklicht sehen wollen, etwas ist, was wir eigentlich niemandem auf der Welt absprechen. Und dass wir gleichzeitig... Das
universelle Freiheit, Gleichheit,
genau, Solidarität. Genau. Und das muss man ja einfach nur mal betonen, dass das einfach ja ganz toll ist, dass es mal eine Sache gibt, bei der man sich darauf einigen kann, dass die schon weltweit gelten sollte. Einfach, weil wir ja gar keine andere Empirie haben, die uns sagt, das System ist jetzt aber besser. Und das ist insofern interessant, weil die Demokratie dann so daherkommt wie so ein Drehbuch. Ja, es gibt so ein Demokratie-Drehbuch, da steht drin Wahlen, da steht drin repräsentative Demokratie, da steht drin Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, alle möglichen negativen und positiven Freiheiten. Und wir gehen irgendwie davon aus, dass jeder in der Welt dieses Drehbuch in die Hand nehmen kann. Und dann ist halt der Spielort, die Bühne ist anders, die jeweiligen Schauspieler sind anders, aber das Regelwerk ist irgendwie gleich. Und da vergisst man dann, also vergisst man nicht, aber es ist natürlich auch wichtig, nochmal zu sagen, ja, wir berufen uns da auf so eine Mischung aus aufklärerischer politischer Philosophie, aber eben den Erfahrungen von nur ganz wenigen Ländern. Also auch für den deutschen Fall, also die deutschen demokratischen Bewegungen waren immer der Versuch zu gucken, was passiert in den USA, was passiert in England, was passiert in Frankreich. Deswegen ist der Blick auf diese drei Länder ebenso erhellend, weil das eben die Beispiele sind, an denen man gar nicht dran vorbeikommt, aber wo man eben doch nochmal sagen muss, man muss diesen Universalismus der Demokratie feiern, was eine ganz tolle Sache ist. Und umso mehr ist es dann wichtig zu gucken, was waren da früher die Hürden, über die man erstmal springen musste.
Naja, ich fand diese historischen Kapitel wirklich für mich auch nochmal interessant, weil ich es natürlich auch aus einem Geschichtsbuch kenne, aber dann sozusagen nochmal dadurch, dass du das an verschiedenen Figuren erzählst, zum Beispiel dem Abbé Sieyès, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche in Frankreich.
Ich glaube, ja. Genau.
und was einem natürlich auffällt, ist in diesen verschiedenen Konstellationen, dass es erstmal so ist, dass da ein Kampf stattfindet gegen etwas, ne? Gegen die Herrschaft des Königs, die als illegitim wahrgenommen wird, gegen die Herrschaft des Adels, gegen, ja, auch Hungersnöte, also in Frankreich zum Beispiel, gegen ein Zerfall der Gesellschaft, wenn man so will. Und es ist eine gewisse Klasse auch, eine gewisse Schicht. Es sind oft sehr hochgebildete. Auch das fand ich nochmal total interessant, wie du das geschrieben hast bei den USA. Also, dass du da eine bestimmte Schicht auch an Menschen hast, die Bill of Rights eben ausarbeiten, die wahnsinnig philosophisch und theoretisch tatsächlich gebildet sein müssen, um so ein Verfassungswerk zu schaffen, aber auch mit praktischen Problemen konfrontiert sind. Ne? Mhm. Und gleichzeitig sieht man eben, da gibt es von Anfang an so ein Gap zwischen normativen Idealen und der praktischen Wirklichkeit. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen
Ja, da weiß ich gar nicht, ob ich da so mitgehe. Mhm. Aber wichtig ist da nochmal ganz klar zu machen, warum sich dieser Fall der USA ja doch dann unterscheidet, ja, weil da gab es ja keinen König. Genau. Aber das, was an den USA vielleicht wichtig ist, aber ansonsten geht es natürlich gerade in dem Fall jetzt 17. Jahrhundert England oder dann eben Französische Revolution natürlich um diese klare Abkehr von eben diesen monarchisch-absolutistischen Prinzipien, wo einer sagt, er ist vom Gott eingesetzt und deswegen unumstößlich und man sich daran abarbeiten muss. Aber in den USA ist ja spannend, dass zum Zeitpunkt der Verfassung, um die es ja geht, weil das ja irgendwie so der Gründungsakt einer Demokratie sein muss, anders kann das ja gar nicht funktionieren, eben ein demokratisches Regelwerk, wo eben Volkssouveränität irgendwie klar ist, dass der Gegner in den USA nicht nee, nicht König ist, weil man hat sich ja schon für unabhängig erklärt, ist ja schon seit 10 Jahren unabhängig, aber eben kein Land, sondern 13 Einzelstaaten, die sich einzeln als souveräne Länder eigentlich betrachten, sondern der Gegner für diese amerikanischen Verfassungsväter ist die Demokratie. Ja. Weil das Wort Demokratie halt negativ besetzt ist, sondern was die wollen, ist eine Republik. Und der Unterschied ist eben das repräsentative System. Weil das Spannende im amerikanischen Fall ist, dass in diesen 10 Jahren und vorher eigentlich auch schon in diesen Einzelterritorien ja unterschiedliche Formen gesellschaftlicher Mitbestimmung und Staatlichkeit ausprobiert wurden. Und wo man merkte, wenn man das zu weit öffnet, wenn da jeder mitmachen kann, wenn diese Rolle, was man im Englischen immer Lawmaker nennt, also wenn sozusagen jeder, der irgendwie in so einer Kommunalversammlung oder in so einem Staatsparlament ist, sich als Lawmaker ansieht, dann auch anfängt, kräftig Laws zu machen, dass man dann irgendwann gebremst wird in der ganzen politischen Praxis, weil alle noch Gesetze einbringen wollen. Und das heißt, die hatten so eine Chaoserfahrung. Eine Chaoserfahrung der breiten Mitbestimmung. Die hatten auch eine Chaoserfahrung von Partikularinteressen und wollten dagegen einen Riegel vorschieben. Und das heißt, faszinierend ist, dass die Geschichte der Demokratie nicht nur eins ist, wo man denkt, jetzt werden die Tore aufgestoßen, die Menschen werden befreit und alle können mitmachen und die Freiheitsrechte gelten für alle und für jeden, sondern es ist ja erstmal ein Mechanismus der Exklusion und der Abwehr und auch der Frage, es kann auf keinen Fall, können alle mitmachen, sollen nicht alle entscheiden, sollen nicht alle mitwählen dürfen. Und es sollen auch nicht alle Politiker, Politikerinnen gab es sowieso nicht, sorry, aber darf auch nicht politischer Entscheider sein. Ja, sondern da kommt eben dieses Elitenthema auf. Und natürlich kann man sofort, das ist ja auch heute meist so der Impetus und der ist ja auch erstmal nicht verkehrt, dass man sagt, du, aus meiner heutigen normativen Sicht ist das total verkehrt. Ja, da wird eben die Sklaverei wird in Amerika nicht, die einigen sich darauf, dass sie das Thema gar nicht ansprechen, weil das eben zu konfliktier ist. Man begrenzt das Wahlrecht in allen Fällen, ob das jetzt in England des 17. Jahrhunderts ist, ob das nach der Französischen Revolution ist, ob das in den USA ist. Aber auch dahinter, wenn man dann da mal reingräbt, merkt man, dass das nicht eine Exklusion ist, die böswillig ist, dass es nicht darum geht zu sagen, ich hätte gern politische Macht und du nicht, sondern es ist wieder die Frage, was wirkt systemstabilisierend? Und in diesem Moment des Systemumschwungs, wo viele Bürgerinnen, neue Bürgerinnen und Bürger fremdeln mit dem System. Das ist ja nie so gewesen, dass alle Leute gedacht haben, boah, endlich Demokratie, weil keiner wusste ja, was das ist. Und viele fanden das anmaßend, weil sie eben irgendwie so ein bisschen konditioniert darauf waren, dass es doch so eine göttliche Ordnung gibt und da rüttelt man nicht dran und dass überhaupt so man Sachen selber in die Hand nimmt, damit fremdeln.
Tausende Jahre der Herrschaft haben sich natürlich auch, mussten auch erstmal abgeschaltet werden.
Oder 2 oder 3.000 Jahre. Aber ja, klar, natürlich, genau. Und dass man wusste, da sind Menschen, die werden dieses System nicht stützen, die wollen zurück zur alten Ordnung oder sie wollen halt Chaos, weil sie einfach zu viel verlangen von der Demokratie und die wollte man irgendwie rausdrängen. Das heißt, das Tolle ist eigentlich, wenn man dann in diesen Kontext guckt und so ein bisschen so versucht, das Positive zu sehen an etwas ganz Komischem, Negativen, nämlich Exklusion. Und sieht, natürlich muss man sich Fragen stellen und das ist halt die wichtige Frage, die man so ins Heute rüberbringen kann. Wie stabilisiert man die Demokratie? Und das hat man, glaube ich, vergessen. Und in der Bredouille sind wir ja jetzt, dass wir merken, die Stabilität bröckelt und wir machen uns eben vielleicht zu spät, nicht im Sinne von, das kann man jetzt nicht mehr kitten, sondern im Sinne von, das hätte man vorher vielleicht schon anfangen sollen, sich zu fragen, wie können wir diese Stabilität herkriegen?
Und was sind da die historischen Lehren für dich? Weil sozusagen, so wie ich es gelesen habe, natürlich, man ringt darum, eine möglichst vernünftige Verfassung, einen Verfassungstext zu bekommen. Man versucht irgendwie verschiedene Institutionen natürlich erstmal aufzubauen, experimentiert natürlich auch mit verschiedensten Modellen, so wenn man so will. Und auch natürlich sozusagen aus heutiger Sicht sind diese Modelle für uns mit unseren normativen Standards auch defizitär, weil sie eben noch auch Leute ausschließen etc. pp. Aber in der damaligen Zeit sind sie natürlich unglaublich revolutionär. Und die, ne, du hast es ja selber gesagt, das ist sozusagen die ganze Herangehensweise, ist ja quasi eine, dass man sagt, man baut jetzt, versucht jetzt einer Gesellschaft vernünftige, am Allgemeinwohl ausgerichtete Regeln zu geben, die für alle gelten. Also diese Art von Universalismus, der überhaupt in der Geschichte, in einer Geschichte von Herrschaft und Macht, dass der überhaupt aufkommt, ist ja schon das historisch Revolutionäre sozusagen. Ne? Und was wäre aber genau, um nochmal die Frage zu stellen, was sind dann für dich Lehren? Wie hat man denn damals eine Stabilität hergeschafft? Oder ja.
Also zum einen darin, dass man sich eben nicht nur die Frage gestellt hat, wer ist so unser idealer Citoyen? Mhm. Ja, also wer bringt sozusagen mit, was man braucht, um eine Demokratie zu stabilisieren? Da war zum Beispiel das Argument der ökonomischen Unabhängigkeit. Mhm. Das auch übrigens dann auch in so einem Fall wie der Paulskirchen-Nationalversammlung 1848 auch eine Rolle spielt, dass man sagt, nur Selbstständige dürfen wählen. Mhm. Also finanziell ja, Selbstständige. Also jeder, der abhängig beschäftigt ist, das war ja noch vor der großen Welle der Industrialisierung, ja, aber wenn man jetzt irgendwo Hausangestellter ist, dann ist man einfach sagen nicht politischer Mensch genug, weil der Herr, der einen bezahlt, sagen wird, wähl mal den oder jenen oder so. Also das ist sozusagen die interessante Frage, wer ist der richtige Citoyen? Aber umgedreht ja auch die Frage, wer ist denn der richtige Entscheider? Mhm. Also was muss denn einer mitbringen, der dann in so einem Parlament sitzt? Und was an diesen drei urhistorischen Beispielen für mich erstmal neu war zu kapieren, obwohl es auf der Hand liegt, wenn man natürlich Historiker ist oder so, ist, dass wir ja von einer politischen Welt sprechen, von einer parlamentarischen Praxis der Kindertage, der parlamentarischen Kinderzeit, wo es keine Parteien gibt, sondern wo man sozusagen als Honoratiore da reingewählt wird mit dieser Vorstellung, da kommt dann einer rein, der irgendwie in sich eine Haltung trägt, die allgemeinwohlorientiert ist. Wohingegen man natürlich heute genau weiß, ja, da geht der eine für die Grünen, für die Linken, für die CDU oder auch für die AfD ins Parlament und dann kann man ungefähr mit Parteiideologie wissen, wo gehen die jetzt eigentlich hin. Und das wusste man vorher ja nicht so unbedingt, sondern man ging irgendwie nur davon aus, die gehen einfach nur da rein, um Probleme zu lösen oder um eben dieses System neu aufzubauen. Und aber diese Frage, was muss ein Mensch eigentlich mitbringen, der für die anderen entscheidet, weil das Recht hat er ja und das ist ja auch ein ganz hohes Gut, die finde ich heute insofern interessant, als wenn man dann liest, was gerade im amerikanischen Beispiel da, die haben sich also besondere Gedanken darüber gemacht und die kommen dann mit so Gedanken um die Ecke, die erstmal sehr altmodisch klingen. Vielleicht auch erstmal so ganz weit weg von unserer Zeit. Aber die Frage ist, sind sie das eigentlich? Also ein Beispiel, das Standard oder das wichtigste Wort in diesem amerikanischen Zusammenhang ist das der Tugend. Ja, also dass irgendwie klar ist, diese Lawmaker, die müssen tugendhaft sein. Und tugendhaft hieß dann nicht jetzt religiös tugendhaft, das waren die wahrscheinlich sowieso alle, weil das in puritanischen Verhältnissen kam. Aber tugendhaft hieß vor allen Dingen dieses Hintanstellen individueller Bedürfnisse und dieses sich öffnen für das Allgemeinwohl und auch kapieren, und das war auch so ein neues Wort in dem amerikanischen Kontext, dass Politik, also volkssouveräne Politik in einem nationalen Parlament und auch mit einer nationalen Regierung ein Ziel hat, nämlich die Beförderung des Glücks. Wo man dann weiß, was heißt das jetzt? Aber entscheidend ist ja erstmal, dass man bei der Schaffung der Demokratie von einem Zeitpunkt ausgeht, wo es den Menschen ja nicht gut geht. Sonst würden sie ja diesen Systemwechsel nicht wollen. Das heißt, es ist die Verbesserung. Die Verbesserung im Zeitverlauf ab Zeitpunkt T0 der Demokratiegeschichte. Das ist halt eingepreist. Und das bedeutet dann, dass man aber natürlich auch Leute braucht, die diesem Ziel irgendwie zuarbeiten wollen und nicht zwischendurch merken, nö, da mache ich jetzt immer mein Ding draus oder ich hole jetzt für meine Gruppe das Beste raus, so wie man das ja vielleicht bei Trump sieht und bei anderen korrupten Regimen eben auch. Aber diese Frage der Tugend, die finde ich ganz charmant, weil man sich ja auch, mal um auf den deutschen Fall zu gucken, also wenn man sieht, wie die Ampelregierung auseinandergebrochen ist und was die FDP da gemacht hat, da kann man sich nicht nur bei FDP-Politikerinnen und Politikern, sondern auch bei ganz vielen anderen ja auch fragen, haben die das eigentlich? Und braucht's nicht das? Also braucht's nicht eigentlich jemanden auch vor den Herausforderungen, die wir stehen, die Demokratie stabilisieren? Und finden wir nicht immer Beispiele von Menschen, die das nicht machen? Und das kann auch eine Charaktereigenschaft sein. Also wir reden ja im deutschen Fall auch empirisch gestützt immer von der Verrohung der politischen Sitten. Ja. Das kann das Verhalten im Parlament sein. Das kann aber auch Wahlkampfrhetorik sein. Das kann diese ja wirklich zunehmenden persönlichen Angriffe der Politiker, Politikerinnen untereinander, also dieses Schlechtreden von bestimmten Politikern, diese charakterliche Schlechtredung von anderen, ist ja auch Charakterfehler.
Arten von Korruption gab es ja nun auch schon im deutschen
Die Korruption, die normale Korruption ja. ist sowieso nochmal ein Sonderfall, ja. aber es ist sozusagen auch so eine Haltung.
Ja.
Also ist das eigentlich die politische Haltung, die wir von Volksvertretern wünschen sollten.
Ja.
Und da kann man durchaus sagen, wir wollen bestimmtes Wählerverhalten in der Demokratie nicht, weil es die Demokratie destabilisiert. Aber ein bestimmtes Politikerverhalten ist garantiert nicht tugendhaft in dem Sinne, dass es systemstabilisierend mhm. ist. Und auch das ist ja erstmal eine schöne Baustelle, die man erstmal sehen muss, mhm. um dann sich zu überlegen, wie kommen wir dagegen an.
Aber jetzt zeigst du ja in deinem Buch auch überhaupt nicht Figuren, das könnte jetzt vielleicht so klingen, wenn man dir jetzt so zuhört, die irgendwie so Heiligenfiguren sind, die so Citoyens sind, die sozusagen das allgemein, also ne, die sozusagen all diese Tugenden einfach immer schon mitbringen und auch zu jedem Zeitpunkt ihrer Biografie haben, sozusagen. Mhm. Sondern du zeigst ja eigentlich eine Geschichte, ich musste immer sozusagen an dieses an Hegel denken tatsächlich, wo so eine List der Vernunft auch die ganze Zeit wirkt. Ne? Wir haben also ständig solche demokratischen Revolutionen, da sind natürlich auch wahnsinnige Partikularinteressen im Spiel, auch religiöser Fanatismus, wie du das beschreibst, am Beispiel von England, mhm. ja. Und dann setzt sich dadurch aber auch durch diese Gruppen, die eigentlich sehr, sehr, sehr partikular denken, irgendwie doch so eine Art von, naja, weil man halt den Herrscher bekämpfen will, so eine Art von demokratischen Institutionen dann durch. Oder die Idee wird erstmal populär, wenn man so will, geschichtlich, ja. Und du zeigst es ja an Abbé Sieyès sozusagen, mhm. der eben tatsächlich als Vertreter des dritten Standes gewählt wird zu Beginn der Französischen Revolution, der tatsächlich für dieses Allgemeine steht, der dafür steht, dass die großen, sozusagen der größte Bevölkerungsanteil des damaligen Frankreichs, der nie in irgendeiner Weise mitbestimmen dürfte, dass der überhaupt Teil des Gemeinwesens wird, ne. Und der macht dann aber eine Karriere durch, und wir wissen natürlich alle, wie die Revolution lief, es war natürlich blutig und er überlebte aber den jakobinischen Terror, und am Ende dann sagst du, da wird er zum Verräter eigentlich der Demokratie, oder Verachter, glaube ich, ist dein Wort, ne? Also da ist so, also ich verstehe da noch nicht ganz, wo, also haben wir da nicht heute und damals die gleiche Situation, nämlich dass die Leute, die Politik machen, sind, denken eher erstmal am ganz partikularen Machtinteressen einfach schlichtweg, und dann ist es ein bisschen Zufall, was am Ende rauskommt.
Das wäre eine sehr realpolitisch-historische Sicht. Da finden sich bestimmt Leute, die dem zustimmen. Also um nochmal auf diesen Abbé Sieyès zu sprechen zu kommen, das ist ja so eine Figur, die kennt man eigentlich so aus dem Geschichtsbuch von der mhm. Schule, da hört man, da gab's mal so ein Traktat, was ist der dritte Stand, und dann wird er genannt als Autor und mehr auch nicht. Aber im französischen Fall ist spannend, dass so diese ganze Idee von Majority Rule, also Mehrheitsentscheidungen und dass sozusagen das Volk das Recht und die Pflicht hat, sich eine Verfassung zu geben, dass das Grundsätze sind, die er eben besonders formuliert hat zu einem Zeitpunkt, wo die Franzosen gar nicht richtig wussten, wie gehen sie jetzt eigentlich mit dieser Staatskrise um. Ja. Und über den Zeitraum so bis halt Napoleon, also was diese 10 Jahre, die das dauert, bis Napoleon die Macht ergreift, ist der Sieyès in Frankreich eigentlich immer der Hauptstichwortgeber. Das heißt, alle Prozesse, die es in Frankreich gibt, für über eine Dekade lang, werden immer befeuert von dieser einen mhm. Figur. Und die halt ganz zwiespältig ist, weil sie eben auch so ein knauziger, kauziger Typ ist, der sich dann irgendwie mal ein bisschen mit zurückzieht, dann steht er wieder in der ersten Reihe, und natürlich agiert der im französischen Fall in so einem Dauerchaos. Mhm, es ist ja nicht so, dass die französische Revolution passiert, danach ist Demokratie, sondern die funktioniert ja überhaupt nicht.
Ganz Europa und erklärt den Krieg, Frankreich.
Die werden von außen angegriffen, ja. Gibt's da irgendwelche, kommen halt die Jakobiner und haben dann eher so eine Terrorherrschaft im Namen der Vernunft und machen damit ja auch alle Begriffe erstmal kaputt. Ja. Und dann hat man ja trotzdem auch viele Leute noch nicht auf der Seite. Also das ist wirklich hochspannend.
Absolutes Chaos, ja.
Wenn man dann auch nochmal sich vergegenwärtigt, dass die Franzosen in diesen 10 Jahren versucht haben, 5-mal eine Verfassung durchzusetzen. Ja. Und es halt immer wieder dieser Idee ist, Demokratie beginnt mit der Verfassung. Ja. Und die Verfassung muss plebiszitär abgesegnet werden. Und dann wird gemauschelt und dann werden Wahlergebnisse gefälscht. Ja. Und dann macht man auch Erfahrungen, wie das eigentlich ist mit Wahlen. Mhm. Dass man sagt, oh, der Mensch wird befreit durch Wahlen. Was passiert, wenn keiner hingeht? Genau. Oder wenn man so viel Wahlen abhält für alle möglichen öffentlichen Ämter, dass die Leute gar keine Lust mehr haben. Genau. Oder dass der Wahlprozess eben noch so ist, dass man sich vor den Tisch stellen muss und laut sagen muss, wie man wählt. Also das sind ja alles so Prozesse, wo man eben merkt, die Demokratie muss ja natürlich erstmal entwickeln. Ja. Und beim CIS ist das so, dass das französische System halt auch durch diesen äußeren Druck wurde das halt irgendwann so partikular und auch natürlich auch so furchtgetrieben, weil man diese Terrorerfahrungen hatte, dass das irgendwann, so gegen Ende der 90er Jahre, zu einem rein korrupten politischen System verkam. Ja? Und dann eben Napoleon zusammen mit CS sich überlegt haben, wie können wir das Ganze eigentlich mal rumreißen, einfach mal um Ordnung zu schaffen. Ja, also klar, die standen wirklich vor dem Problem, dass das Ganze irgendwie auch in Scharmützeln und in anderen bürgerkriegsähnlichen Zuständen dann irgendwie abdriftet und wollten dann, so wie das ja immer in so Systemwechselmomenten ist, einfach sagen, so, wir machen jetzt mal Ordnung. Und da hat der CS dann seine ganzen Ideale, die demokratischen Ideale verraten. Das gehört dann eben auch zu dieser Geschichte.
Ja, und aber gleichzeitig hat man ja diesen Moment, also was stiftet dann letztendlich die Legitimität auch für das Volk, für die an der Demokratie teilhaben sollen, nämlich das ein gewisses Ordnungsversprechen, ein gewisses Wohlstandsversprechen sozusagen auch. Mhm. Also ja, ich meine, wie würde man das jetzt, wenn man auf das Heute nochmal blickt, ne? Also du hast, finde ich, einen total interessanten Vorschlag auch am Ende deines Buchs aufgegriffen, wo du nochmal sagst, naja, wie ist es eigentlich, es gibt, du beschreibst im Buch auch nochmal die ganze deutsche Geschichte, die natürlich irgendwie nochmal ein Sonderfall ist, weil hier eine, ja, natürlich bekanntermaßen sehr spät erst eine richtige Demokratie eingeführt wird. Und gleichzeitig gibt es ja hier nicht sowas wie eine Verfassung in dem Sinne, wie es sie in anderen Ländern gibt, ja, und was ja am Ende auch stabilisierend war, und das zeigst du auch nochmal in diesen Episoden, ist, dass sich so eine Art Verfassungspatriotismus entwickelt, dass eine Art von, auch eine Idealisierung von Demokratie stattfindet, ja, du beschreibst die Apotheose des George Washington, die im Parlament in den Kapitol. USA, im Kapitol oben an der Decke hängt, ja, und also was, wie würdest du sagen, was ist das für ein Moment, was da ins Spiel kommt, diese Art von Idealisierung, diese Fiktion, die ja wieder eigentlich eine ist, die Eliten leisten müssen, sozusagen?
Also klar, eine Demokratie beginnt in dem Moment, wo das Volk sich diese Verfassung gibt. Mhm. Und dann ist natürlich irgendwie ungünstig, wenn das Volk sich nicht die Verfassung gibt, was ja auch ein komischer Begriff ist, weil das machen wir ja nicht, sondern das machen irgendwelche Leute und hinterher darf man plebiszitär zustimmen. Ja. Wir Deutschen durften das noch nie und das ist wirklich ein Manko unserer Geschichte. Aber das
finde ich. Das Grundgesetz wurde nie abgestimmt,
sozusagen. Genau. Ja. Aber das Wichtigere ist da vielleicht nochmal zu sagen, es ist in der Demokratie und auch in diesen historischen Momenten der ersten Demokratieentstehung ist ganz klar, wir brauchen diesen Punkt, diesen Anfangspunkt. Und der Anfangspunkt, der fängt dann an, wenn eben die Regeln klar sind. Aber dann geht's erst los. Ja, dann geht's erst los. Das heißt, Demokratie ist ein Zukunftsversprechen, weil die Vergangenheit so schrecklich war, sonst hätte man diesen Systemwechsel nicht gemacht. Und Zukunftsversprechen heißt, dass man vorher ungefähr klar hat, was für Ideale man hat, an die man sich annähern will. Das ist zum Beispiel in der Demokratie was ganz Einfaches, nämlich ein Gleichheitsgrundsatz. Ja. Nicht im Sinne von einer ökonomischen Gleichheit, die ist ja eigentlich nie ein Thema, sondern einfach, also heute würde man sagen, Chancengleichheit. Mhm. Also, dass es nicht mehr unterdrückte Schichten gibt, dass es überhaupt kein Ständesystem gibt, dass meine Meinung genauso wichtig ist wie deine Meinung, meine Stimme zählt genauso viel wie deine Stimme. Für uns Normalitäten, die aber jahrhundertelang keine waren und die auch in vielen Systemen der heutigen Welt noch keine sind. Mhm. Und das heißt, es ist ganz klar am Horizont so ein Set von Vorstellungen einer idealen Gesellschaft. Und da bewegt man sich drauf zu. Und drauf zu bedeutet, dass man das als Bürger oder Bürgerin in den politischen Konsequenzen spüren muss, dass man diesen Weg geht. Mhm. Das ist das Versprechen der Demokratie. Und das war auch all diesen Leuten klar, deswegen finde ich das erhellend, auf diese historischen Beispiele nochmal zu gehen, weil das von Anfang an klar ist. Das ist sozusagen die Vorstellung. So, jetzt geht's los. Ja, ja. Und da muss dann auch was passieren. Und man könnte sagen, also die Demokratie ist das System der Tat. Ja, da muss man politisch tätig sein. Das muss man vorher nicht. Also wenn vorher klar ist, das ist eine gottgegebene Ordnung und die soll auch so bleiben. Und da gibt es unterschiedliche Stände und die haben ihre gottgewollte Position und da rüttelt man nicht dran, dann muss man nicht viel machen. Dann muss man auf tägliche Krisen vielleicht reagieren und muss man aufpassen, die Leute genug zu essen haben. Und da muss man so ein Ordnungssystem schaffen. Aber mehr nicht. Aber in der Demokratie nicht. Da ist viel mehr mit im Spiel. Und die Frage, die sich dann im Abgleich zum Heute stellt, ist, haben wir nicht seit 20, 30 Jahren, und zwar im gleichen Zeitraum, wo das losgeht, wie zu Anfang unseres Gespräches, wo diese Vereinzelung, ja, Globalisierung, diese Verunsicherung, wo das einsetzt. Haben wir da nicht einen Politikstil, der das vergessen hat? Haben wir nicht einen Politikstil, der eher glaubt, dass so eine Gesellschaft sich größtenteils sich selbst überlassen werden darf, dass es gut ist, wenn man nicht eingreift, also im Grunde genommen so eine Art neoliberales Regierungsverständnis. Aber eben nicht eins, das sich kennzeichnet durch so eine, nochmal um den Tugendbegriff zu nennen, eine Tugend der Tat. Ja, also ist ja nicht so, dass nicht ganz glasklar wäre, wo bei uns sozialpolitische Baustellen wären. Und zwar nicht nur, weil man sich sozusagen an diesem Ideal, was man da hat, von Chancengleichheit, von Freiheiten und so, immer nur annähert, sondern natürlich, weil es auch so Verschiebungen im Zeitverlauf gibt. Ich meine, es gibt ja auch äußere Krisen, die kommen. Es gibt auch sowas Neues wie die Klimakatastrophe. Also da ist ja was, wo man reagieren muss. Und wir haben verlernt zu reagieren. Wir reagieren zu wenig in der Politik. Und ich glaube, dass so diese Demokratieverachtung ja auch dadurch zustande kommt, dass man das Gefühl hat, da passiert nichts.
Klar.
Und eine Sache,
ja, real ist ein bisschen auch so.
Wie traurig eigentlich. Ja, wie traurig. Und man kann sich ganz, ganz gut auf diesen einen Aufsatz von Richard Rorty stützen, der das im Grunde genommen mal formuliert hat, so auch aus einer amerikanischen Sicht, der aber genau das eigentlich beschreibt, was dann die Norm der Demokratie auch in der Geschichte war. Nämlich eben dieses nicht Zuschauer sein als politischer Entscheider, sondern Handelnder sein.
Ja.
Und was bei ihm, wie er das formuliert, das ist auch irgendwie ganz genial, dass er sagt, es geht vor allen Dingen darum, dass man nicht einfach nur aktionistisch was macht, sondern zwei Sachen sind wichtig. Das erste ist, es gibt nicht nur einen Weg. Das unterscheidet das dann von jetzt so Vorwürfen, die kommen, das hatten wir doch schon alles, so Tatendrang in der Politik, Weltverbesserung, das war doch in der DDR und in der Sowjetunion und das war auch im Faschismus. Das sind auch Systeme der Tat. Ja, das sind auch Systeme der Approximation an irgendein Ideal. Aber die haben eine Sache nicht, die erstmal so counterintuitiv ist, weil wir ja jetzt von Demokratie reden, nicht von Wirtschaft, aber das ist Wettbewerb. Das ist ganz entscheidend, ist, dass durch die Möglichkeit, seine Repräsentanten zu wählen und abzuwählen und damit auch unterschiedliche Meinungen zu wählen und in die Entscheidungssouveränität zu setzen, kommt es eben auch zu Ideenwettbewerb und sozusagen Handlungswettbewerb. Und das kennzeichnet die Demokratie. Da gibt es nicht nur einen Weg, wie wir Chancen gleich machen, sondern muss es Angebote geben, wie man da hinkommt. Und die müssen sich unterscheiden, damit ich auch eine Wahl treffen kann. Und auch das, also weder haben wir einen Tatendrang in der Politik, der die Welt besser macht, sondern eher so diese Haltung, bloß nichts machen als Politiker, weil man Angst hat, man wird dann vielleicht nicht gewählt. Und dann hat man aber auch diesen Wettbewerb kaum. Also denken wir mal ein bisschen weiter zurück, zu Zeiten dieser
die zentristischen Parteien unterscheiden sich kaum,
wo die SPD noch eine Volkspartei war, von den Ergebnissen her, und es diese großen Koalitionen gab, und man irgendwie sich gefragt hat, okay, die Leute sehen anders aus, aber ich sehe ja kaum Unterschied. Oder ich weiß gar nicht, wofür die so richtig stehen. Nur auch jetzt bei der Bundestagswahl Verschlagwortung als politisches Angebot. Ja, ob das jetzt Wachstum ist oder Sicherheit oder Leistung muss sich wieder lohnen, so in dem Stil. Da weiß ich ja noch gar nicht, was folgt denn jetzt. Ich überspitze das, aber auch wirklich nur ein bisschen. Also es ist Wettbewerb, es ist Tatendrang. Und das Dritte, was noch dazu kommt, ist, es muss eine Vision vorgestellt werden von politisch Handelnden in der Demokratie, wie die Gesellschaft sein soll.
Ja, normativ, auch eine normative sozusagen.
Oder? Für den Einzelnen eine normative, aber da wir im Wettbewerb stehen, ist doch super, also es ist jetzt eine Idealbeschreibung, dass man in der den Kandidat, die Kandidatin A hat, die hat die und die Vision, wie wir in 20 Jahren leben sollen und hat auch ein Angebot, wie man da hinkommt. Wir haben den oder die Kandidatin B, die macht eben ein anderes Angebot, eine andere Vision und den Kandidaten C und dann wähle ich halt aus. Aber klar ist, wenn ich die und die wähle, dann passiert auch mal was. Und wir sind ja meilenweit davon weg. So, und auch aus so einem falschen Stolz, ja, aus so, aus so einem, also jetzt von Politikerseite, so diesem Stolz zu sagen, nee, ich lasse die Menschen in Ruhe und ich gucke immer nur so kleinteilig und bloß keine Überforderung. Und wenn wir jetzt so von so einem Idealfall sprechen, der sich aber aus dieser Erwartungshaltung historisch ableiten lässt, dann braucht es vielleicht mehr dieses Visionäre. Also wer, ich mal zurückgefragt, wer bietet uns denn wirklich mal eine Vorstellung, wie wir in 20, 30 Jahren als deutsche Gesellschaft sein? Wir, keiner.
Ich habe da sozusagen, ich habe da sehr große Sympathien dafür und ich glaube tatsächlich auch, ich finde diese Beobachtung wahnsinnig interessant und auch bestechend, dass man sagt, ja, mit der Demokratie kommt nicht nur einfach ein weiteres Herrschaftssystem in die Welt, sondern eins, das gewisse universelle Normen, Ansprüche und so weiter auch verfolgt und das sozusagen, wie soll ich sagen, eine Art Spannungsfeld zwischen Realität und auch einer normativen Verwirklichung überhaupt erstmal ausmacht als sozusagen Spielraum von Politik, ne, wenn man so will. Und jetzt könnte man ja aber auch sagen, okay, die Demokratie ist nun aber auch nicht alleine in die Welt gekommen, sondern sie ist gekoppelt an den Kapitalismus sozusagen, in dem es ein ganz anderes, wie soll ich sagen, eine ganz andere Logik gibt, die da herrscht. Nämlich eigentlich ist es noch so ein aufgehobener Naturzustand, alle gegen alle sozusagen jetzt in Unternehmerform. Und da herrscht natürlich das Partikularinteresse, ja. Und das steht ja auch in einem Spannungsverhältnis. Und wenn man jetzt, du hast es ja gerade das Stichwort auch genannt, sich sozusagen die neoliberalen Jahrzehnte anschaut, dann ist das ja gerade eine Zeit und das eben jetzt zugespitzt mit der Broligarchie in den USA sozusagen, wo das Kapitalinteresse, das Unternehmerinteresse etc. auch quasi auf den Staat versucht, den Staat zurückzudrängen oder sowas wie eine Allgemeinwohlorientierung, die es eben durch Institutionen, demokratische Institutionen ergeben soll, auch zurückzudrängen, oder? Also das ist doch auch das, das sind ja nicht nur jetzt heute Politiker, die wenig Stolz haben, sondern es ist ja auch diese Geschichte, die uns heute in dieses, in diese Krise bringt.
Absolut. Man darf dann durchaus fragen, eben vor dem Hintergrund dieses Wissens um die Entstehungsgeschichte der Demokratie, ob das dann eigentlich noch was Demokratisches ist, was da abläuft. Oder ob da nicht was fehlt, was die Demokratie ausmacht. Und was die Demokratie ausmacht, ist eben auch der Blick auf die Schwächsten dieser Gesellschaft. Und das ist keine linke Position. Also das kann nicht sein, dass es heißt, das ist eine linke Position und dann gibt es noch eine Position daneben. Ja, genau. Sondern meine Einstellung wäre zu sagen, es ist eine urdemokratische Notwendigkeit, zu gucken, dass wir alle mitnehmen. Und ganz offensichtlich nimmt die Demokratie, wie sie jetzt funktioniert, ja nicht alle mit. Und das sind ja häufig auch genau die, also im amerikanischen Fall, die Trump-Wähler, das ja im großen Maße Menschen, die nicht studiert haben. Also wo klar ist, die sind nicht jetzt auf den Elitensprossen dieser sozialen Leiter, sondern sie sind da drunter und fühlen sich angesprochen, weil sie eigentlich nicht gesehen werden. Und diese, was ich meine mit Vision, deswegen auch nochmal gesehen werden, ist natürlich der Blick auf die Bevölkerungsschichten, die bislang eben noch unterrepräsentiert sind in diesem Versprechen, dass ihnen eigentlich ein Leben geboten wird, was besser wird. Also ist ja kein Zufall, dass der Fortschrittsgedanke, so wie wir ihn sozialpolitisch verstehen oder überhaupt verstehen, zu dem Zeitpunkt im Beginn des 19. Jahrhunderts formuliert wird, als die Demokratie als Idee mal irgendwo realisiert wird. Das ist ja kein Zufall. Das ist auch kein Zufall, dass genau in diesem System mal entwickelt wird. Und das heißt ja nicht, nochmal, es geht nicht darum, Geschichte zu romantisieren. Geht nicht darum zu sagen, boah, das war ja mal toll, in 1805 war super und dann danach nicht. Das ist ja totaler Unsinn. Aber man hat dieses Momentum der Demokratie sich so ein bisschen abtrainiert. Und man hat diesen, da muss man auch mal vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen, auch dieses den Wettbewerb als wichtiges systemstabilisierendes Element vielleicht auch so ein bisschen verloren aus dem Blick. Also dann zum Beispiel, wenn man
Kannst du das mal klarer machen?
Also also wenn man zum Beispiel nicht darüber diskutiert, ob es nicht nur sinnvoll ist, sondern notwendig, dass man eine Mandatszeitbegrenzung hat. Es kann nicht systemstabilisierend sein, aus meiner Sicht, dass man 16 Jahre den gleichen Bundeskanzler hat oder die Bundeskanzlerin. Das kann es nicht sein, weil wir dürfen in der Demokratie nie den Eindruck erwecken, dass es eine Person gibt, die aufgrund ihrer ganz persönlichen individuellen Fähigkeit die beste Person für diesen Job ist. Und diesen Job müssen unterschiedliche Menschen machen können. Da muss es immer diesen Wettbewerb geben. Dann kann nicht die Haltung sein, da ist jemand 30 Jahre im Parlament oder 16 Jahre Bundeskanzler oder in anderen Parteigremien so sichtbar, dass gar keiner nachwächst, sondern ich rede jetzt auch mal wieder aus so einer idealtypischen Position, die sich eben aus dieser historischen Betrachtung ergibt. Es wäre doch stabilisierender, wenn klar wäre, es ist erstmal eine Ehre, dass man ein politisches Amt hat. Es ist eine Ehre, Repräsentant zu sein, andere repräsentieren zu dürfen. Ich streite gar nicht ab, dass viele das auch so empfinden, aber ich fürchte, dass unsere Parteien Realitäten einen ein bisschen davon abhalten, zu sagen, ich mache das mal 8 Jahre oder 12 Jahre im Bundestag und dann muss das aufhören, dann muss jemand anderes diesen Wahlkreis vertreten. Und ich muss auch den anderen gegenüber das vorleben, im Sinne von, es war mir eine Ehre, jetzt jemand anderes dran. Und jetzt bin ich wieder meistenfalls Anwalt oder halt was anderes. Das ist ja auch okay. Es ist auch vollkommen, das ist auch ganz wichtig. Es kann nicht, es ist wahrscheinlich eine demokratische Realität, dass nicht jeder die Zeit und die Ressource hat zu sagen, ich mache jetzt mal ein paar Jahre Pause und mache das. Aber das muss auch nicht schlimm sein, solange man eben in dieser Vision, in dieser Tugend der Tat, in dieser Vorstellung, ich mache auch Gesellschaft gerechter, eben auch liefert.
Wobei ich da schon sozusagen als Marxist auch sagen würde, es war natürlich was anderes, als Arbeiter im Parlament saßen, ja, und sozusagen ihre Ideen eingebracht haben oder auch eine gewisse Lebensrealität schlichtweg einfach mit eingebracht haben, ja, und das ist, glaube ich, schon was man so übersieht dann an so einem, ja, wenn man jetzt so einen Professoren-Juristen-Parlament hat, sozusagen. Professoren wäre ja schön, Juristen, sagen wir ja.
Ja, also, aber da muss man wahrscheinlich einfach auch realistisch sein, ja. Also.
Aber Philipp, ich wollte dich eine Sache noch fragen. Also, wie ist das sozusagen, wenn ich dir jetzt so zuhöre, wie, ich meine, wir kommen auch ein bisschen auf den Anfangspunkt zurück, nämlich das Thema Einsamkeit. Die Leute sind tatsächlich entfremdet von dieser Art von Demokratie. Es gibt diese Partizipationsmöglichkeiten eigentlich nicht. Gleichzeitig forderst du eine andere Allgemeinwohlorientierung, eine andere Tugendhaftigkeit von politischen Eliten. Ja, und gleichzeitig, so habe ich dich am Ende schon verstanden, muss es ja auch darum gehen, überhaupt Leute in den demokratischen Prozess wieder reinzuholen stärker. Ne? Also ich meine, wir propagieren ja immer auch die Wirtschaftsdemokratie, also die Demokratie am Arbeitsplatz. Da gibt es ja auch Studien zu, dass das zum Beispiel gegen einen Populismus, gegen die AfD hilft. Ja, also das wären ja praktische Beispiele, wo man auch Demokratie, das wäre ja unser Ansatz auch immer zu sagen, ausweiten kann nochmal demokratische Prozesse, ja, das würde zu einer Legitimität beitragen. Also was schwebt dir da vor?
Also ich würde sagen, dass ich so ein bisschen skeptisch bin, wenn es darum geht, sowas wie Bürgerräte und eine Erweiterung der Partizipationsmöglichkeiten als Lösung anzusehen. Das wird vielfach heute gemacht und ich erschrecke, wenn wir auch Stimmen aus unserem Parlament haben, dass bei der Einsetzung eines Ernährungsbürgerrats sagt, vielleicht kann das die Demokratie retten. Also wenn das dazu kommt, dass unsere Volksvertreter schon glauben, dass mit einer außerparlamentarischen Institution Demokratie gestützt wird, dann funktioniert Demokratie wirklich nicht mehr. Und ich würde mal frevelhaft einfach sagen, soll nicht die Demokratie, so wie sie gedacht ist, mit ihren Institutionen erstmal leisten. Bevor wir uns darüber unterhalten, was man außerhalb alles machen kann. Und ich kenne die Argumente und ich weiß, in welchen Bereichen, ob das jetzt Energiewende ist oder anderen wirklich transformativen Maßnahmen. Ich überspitze das ein bisschen. Aber ich denke, die erste Aufgabe muss sein, dass sich Demokratie und demokratische Institutionen rückbesinnen auf das, was eigentlich zu leisten haben. Und das leisten sie nicht. Das leisten sie nicht. Und natürlich gibt es äußere Faktoren, die da manchmal reinspielen, wie jetzt auch vor eben 10 Jahren und 15 Jahren die Weltwirtschaftskrise und andere Sachen. Also man ist ja auch ein bisschen gefangen in internationalen Sachen, wo man eben nicht so handlungsfähig ist, wie ich das jetzt idealtypisch darstelle. Aber die Frage, die ja trotzdem bleibt, ist, wie werden Menschen Demokraten? Und wir hatten dieses Thema mit der politischen Bildung, von der ich wirklich glaube, dass wir sie unterschätzen, wie wichtig das ist. Und das heißt nicht Schulstunden von 3 auf 16 erhöhen zu diesem Thema, sondern wirklich dauerhaft vermitteln, was unsere Demokratie so toll macht. Also ist eigentlich allen bewusst, auch diesen Querdenkern, wie irre das ist, dass man hier irgendwas sagen kann und dafür nicht ins Gefängnis kommt. Oder dafür der Sohn nicht Abitur machen darf. Oder man irgendwie sonst wie in seinem Lebensentwurf beschränkt wird. Also feiern wir das genug, was wir hier haben? Ich glaube nicht. Verstehen die Leute die Demokratie vielleicht deswegen auch nicht, weil unsere Demokratie manchmal viel zu kompliziert ist. Also wenn wir ein Wahlsystem haben, in der alten Form, wo man vor jeder Bundestagswahl nochmal erklären muss, was das jetzt ist mit Erst- und Zweitstimme. Das ist vielleicht nicht das beste System. Wenn man, so wie ich, in Frankfurt gelebt hat, Frankfurt am Main, und da Kommunalwahlen waren, und dann kommt dieses Kumulieren und Panaschieren, und dann hat man einen Wahlzettel, der DIN A1 groß ist, und man kann 38 Stimmen vergeben, vielleicht nicht die beste Idee. Jetzt mit dieser Wahlrechtsreform, wenn man als Normalbürger hört, es tritt der Fall ein, dass der gewählte Vertreter eines Kreises nicht der ist, der im Bundestag sitzt, dann muss man sich darüber unterhalten, ob wir einfach genug sind. Und ich glaube, das sind wir nicht. Das heißt, man muss vielleicht über eine Vereinfachung nachdenken, man muss Wissen vermitteln, aber das alles Entscheidende, wie Menschen Demokraten werden, ist, dass sie als Demokraten leben. Und da war für mich der vielleicht erstaunlichste Moment, den ich mir da in dem Buch angeguckt habe und von dem ich vorher wirklich nichts wusste, ist einfach dieser Ansatz von Hugo Preuß, von einem Staatsrechtler in der Weimarer Republik, der so als Vater der Weimarer Verfassung gilt, was aber nur heißt, dass er den ersten Aufschlag gemacht hat für die Verfassung und dann von den rechtskonservativen Parteien wurde es zerpflückt und dann eben anders aufgesetzt in der bekannten Form. Aber diese Figur des Hugo Preuß ist fantastisch interessant, weil er in Berlin Staatsrechtler war, zwar erstmal lange keine feste Stelle an der Universität hätte, die braucht er nicht, weil er relativ wohlhabend war, aber der war sozusagen immer ein Mensch, der geprägt war von zwei Sachen, der Exklusionserfahrung als Jude, der er im Kaiserreich immer wieder aneckte und einmal ausgebremst wurde aufgrund seiner Religion, was auch eine interessante Geschichte ist, weil man merkt, dass eben diese Exklusion jüdischer Mitbürger eben um die Jahrhundertwende eben auch sehr, sehr stark schon war. Und das Zweite ist, dass er Kommunalpolitiker war, was in Berlin hieß, man war dann eben für Tiergarten, ja, aber dafür verantwortlich, dass da mal Strom irgendwie überall verlegt wird, dass Wasser- und Abwasserleitungen liegen, Straßenasphalt, genau. Also wirklich die Stadt eine unfassbare Transformation gemacht hat zu diesem modernen Bild, was er ja heute auch mit Kriegsschäden und so weiter, aber ja trotzdem hat. Und das Faszinierende an Hugo Preuß war, dass er so einen ganz anderen Blick auf Staat und Demokratie hatte. Und ne, das Preußen, das Berlin, das ist ein Obrigkeitsstaat. Ja. Da ist irgendwie klar, oben ist einer und dann müssen alle gehorchen. Und aus dieser Kommunalerfahrung hat er gesagt, nee, wir können Staat und Gesellschaft einfach mal anders sehen, anders definieren. So nicht im Sinne von, wir machen das anders, sondern einfach mal die sozusagen logischen oder die Begründung für Staatlichkeit mal umdrehen, indem man sagt, was ein Staat und eine Gesellschaft ausmacht, sind so die kleinen Einheiten, die irgendwie miteinander verbunden sind. Das fängt mit der Familie an. Das kann die Kirchengemeinde sein, das kann ein Sportverein sein, das muss gar nichts originär Politisches sein, aber das geht praktisch immer so hoch bis zu eben dann einer kommunalen oder meint auch lokalen politischen Vertretung und so weit höher bis dann zur Nationalvertretung. Das heißt, es ist nicht so ein preußischer Top-Down-Blick, sondern es ist ein Bottom-Up-Blick, bei dem ihm wichtig war, man muss die Tatsache, und er war eng befreundet mit Max Weber, der ja für den sozusagen klar war, die Menschen sind immer miteinander irgendwie verbunden und vernetzt und das macht eben Gesellschaft aus. Und diesen Blick hat er halt übernommen, hat aber gesagt, in diesen kleinen Einheiten, idealerweise, übt man da Prozesse ein, wie eben mal diskutieren, mal aushalten, dass mal ein paar Jahre lang nicht das passiert, was man am allerliebsten hätte, wo man aber einfach sagen, Demokrat wird. Und das war immer seine Vorstellung, dass das eigentlich jetzt beim Ende des Kaiserreichs, Beginn der Weimarer Republik, dass man diese Vision irgendwie realisiert. Das hat in der Weimarer Republik ja bekanntermaßen nicht geklappt. Aber das hat mich eben sehr erinnert an diese Studien aus den späten 90er Jahren, die dann unter Social Capital Theorie bekannt wurden, die sich genau zum Zeitpunkt, wo die Frage gestellt wird, was passiert jetzt mit der Ex-Sowjetunion, den ganzen Ostblockländern, die sich demokratisieren, die sich kapitalistisch dann aufstellen, wie werden die eigentlich jetzt demokratisch? Und da war damals die These, indem sie ein hohes, also sie brauchen ein hohes Sozialkapital, hohes Social Capital. Was heißt, Menschen vertrauen sich untereinander. Das heißt, Menschen haben Vertrauen in Institutionen, haben auch Vertrauen in die Elemente, die Demokratie ausmachen, nämlich diskutieren, deliberieren, anhören, aushalten. Ja. Und man kann sich jetzt darüber streiten, ob es wirklich möglich ist, das zu fördern, also diese Prozesse. Ja,
ist gar nicht so einfach, genau. Mhm.
Aber why not try? Mhm. Ja, also was bleibt uns denn anderes übrig? Denn wenn wir von diesem Archipelbild mal weg wollen und sagen, diese Einzelinseln müssen sich irgendwie wieder vernetzen. Man muss wieder so ein Grundvertrauen in Gesellschaft haben. Auch eine Bereitschaft, das ist auch wichtig. Ja, die Bereitschaft, für die Gesellschaft da zu sein. Wir haben jetzt, glaube ich, ein geplantes, eine geplante Stelle in der neuen Bundesregierung für Ehrenamt, einen Staatsminister für Ehrenamt. Das ist ja genau das. Das ist genau das. Ja. Und genau dann hilft es ja, wenn man sagt, es geht nicht nur darum zu sagen, Ehrenamt ist super und macht doch bitte alle Ehrenamt, vielleicht gibt es da neue Mittel, sondern man muss das als eine Strategie sehen, zu fördern. Ja, ja, genau. Und das sind die beiden Sachen, die ich sagen als Handlungsmöglichkeiten da ableite. Diese Wissensvermittlung, auch durch Vereinfachung demokratischer Prozesse und dieses Hochhalten gesellschaftlichen Engagements im Kleinen. Das muss dann nicht heißen, dass das gleich ein Bürgerrat ist. Ja, ja. Aber werden wir in der Schule, werden wir durch unsere Familie, werden wir durch die ganze Gesellschaft, in der wir leben, genügend dahin gestupst zu sagen, es ist etwas ganz Wichtiges und vielleicht auch was Normales, es müsste normal sein, dass man sich im Kleinen mit anderen mal zusammentut. Viele von uns machen das, aber machen es genug? Ich glaube nicht. Und
wir haben eine politische Zeitschrift, wir sind natürlich die ganze Zeit am Assoziieren sozusagen.
Also ich würde mich freuen, wenn ich den Eindruck hätte, dass man das als eine soziale Baustelle politisch sieht und was das Ganze vielleicht auch dann nochmal vielleicht auch ein bisschen vielleicht schwierig macht, aber ja nichtsdestotrotz vielleicht trotzdem als Idee ja auch mal attraktiv, auch deswegen, weil das ganz viele Leute triggert, ist die Behauptung, dass da der Staat wirklich mal aktiv werden muss. In beiden Fällen. Ob es jetzt in der Wissensvermittlung ist oder auch in der Förderung eben so dieser gesellschaftlichen Assoziierung, weil wir leben in Gesellschaften, die sich vereinzeln, weil auch Familienstrukturen wegbrechen. Weil es überhaupt keine Instanz gibt, die uns den Wert des gegenseitigen Miteinander irgendwie vermittelt.
Ja, oder man müsste ja auch so sagen, dass die Institutionen, ich stimme dir 100% zu, dass diese Institutionen, die das aber in Ansätzen auch immer geleistet haben, also für mich war das auch biografisch und so weiter, ist das natürlich auch ein Stadttheater gewesen, es sind eben Zeitschriften gewesen, die Veranstaltungen, wo man hingeht, wo man diskutiert hat, ja, auch Stammtische mögen, da Stammtisch ist natürlich ein in Verruf geratener Begriff, aber tatsächlich den Stammtisch mal hochzuschätzen, eben als Ort, wo man diskutiert und genau diese demokratischen Tugenden sozusagen einübt. Ja klar, und es waren früher natürlich auch stärker die Parteien, ne? Also man hat natürlich einen unglaublichen, also ich komme aus dem Osten, da ist sozusagen die Parteienskepsis riesig und da war es eh immer anders als im Westen sozusagen, aber auch, es gibt ja überall den Mitgliederschwund, genauso was die Gewerkschaften betrifft, ne? Also ich meine, das waren ja alles Orte, wo ich glaube, dass das passiert ist, was du einförderst, ne? Und ich glaube, das Schwierige oder Interessante ist, genau, wie kann man das stiften eigentlich? Also gerade in dieser Zeit der Einsamkeit, Social Media Vereinzelung, ja?
Also das Ganze ist noch schwieriger, da bin ich Gefahr zu laufen, als mega naiv darzustellen. Also ist mir schon alles bewusst, wie schwierig das ist. Aber die besondere Schwierigkeit ist nicht die Frage, assoziiert sich einer mit anderen, sondern die Hauptschwierigkeit besteht, dass auch in diesen Assoziierungen die Saat gelegt werden kann für undemokratisches Denken und Verhalten. Klar, natürlich. Ja, also auch irgendwelche Rassisten, die sich treffen oder junge Menschen, die Wehrsportübungen machen. Also auch die assoziieren sich.
Klar.
Ja, und das ist die Herausforderung. Auf die gibt es, glaube ich, auch noch keine richtige Antwort. Aber die Antwort kann eben nicht sein, wir gucken weiter zu, wie wir uns pelagisieren. Ja. Aber du hast Social Media genannt und deswegen nur, also ganz kurz, eine ganz wichtige Rolle in diesen ganzen Demokratieprozessen, auch historisch, spielen natürlich die Medien.
Klar.
Also ohne Medien geht's nicht. Mhm. Und auch da sind wir, glaube ich, bei der Frage, was macht Social Media mit Demokratie? Mhm. Was macht diese Vereinzelung in dem Moment, wo Leute glauben, dass sie sich emotional abgeholt fühlen von irgendwelchen Bubble-Angeboten, auf die sie dauernd zugreifen und nicht mehr davon los können. Also das ist in dieser Baustelle auch nochmal eine ganz große Einheit, wo es garantiert keine einfachen Lösungen gibt, wo aber dieses Ziel, weil wir haben ja von Visionen gesprochen, wir wollen trotzdem wieder dahin, dass wir Demokraten sind und die müssen eine bestimmte charakterliche Ausprägung haben und auch die, die sich die Zeit nehmen wollen, politisch irgendwie repräsentativ zu arbeiten, da müssen wir trotzdem hin und man kann es halt nicht aufgeben. Also ich finde sozusagen blöde, wenn man sagt, die Herausforderungen sind so groß und wir haben keine Antworten, also lassen wir es doch bleiben. Ich glaube, das Letzte, was wir machen sollten, ist irgendwas bleiben lassen, sondern lieber ein bisschen mehr, auch wieder im Sinne von Wettbewerb. Wettbewerb kann man auch mal scheitern. Lieber mal was ausprobieren. Lieber mal diese Tugend der Tat auch mal so in der Demokratie Vermittlung dauerhaft jetzt mal befeuern in den Mitteln, weil sonst läuft uns die Zeit weg. Das wäre ja schrecklich.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Philipp,
für sehr gerne. Das
nette, anregende Gespräch. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like, ein Abo, eine gute Bewertung da und kauft doch gerne das neue Jacobin oder auch das Surplus-Magazin. Damit unterstützt ihr dieses Projekt und wir sind natürlich, wenn ich das mal so stolz sagen darf, mittlerweile auch ein Ort, wo eben viele junge Leute zusammenkommen, sich politisch bilden, streiten auch natürlich und wo man für die Verbesserung der Verhältnisse kämpft. Gut.
Sehr schön.
Wunderbar. Ging doch, war doch ein ganz guter Ritt jetzt so alles.
Aber